Mietgebäude, die absolut nichts Besonderes sind. Man fährt mit dem Aufzug nach oben, schließt die Wohnungstür auf, stellt die Einkäufe ab, bringt vielleicht noch schnell den Müll weg. Die Flure sehen alle gleich aus, die Türen auch. Doch auch in dieser Unscheinbarkeit gibt es Orte, an denen ein einziger Tag genügt, um ein ganzes Gebäude für immer zu verändern. In Melbourne steht an der St. Kilda Road ein Wohnhaus namens Palencia. Glas, Beton, Balkone. Am Abend des 2. Dezember 2010 öffnet eine Concierge-Mitarbeiterin die Tür zum Müllraum des Gebäudes. Dort findet sie eine 24-jährige Frau. Ihr Name ist Phoebe Hanchuk. Was an diesem Tag passiert, beschäftigt ihre Familie bis heute. Die Polizei hat eine Antwort. Der Coroner hat eine Antwort, aber viele Menschen, die sich mit dem Fall beschäftigt haben, glauben ebenfalls zu wissen, was geschehen ist. Zweifel bestehen trotzdem, weil die vorhandenen Erklärungen für viele Menschen nicht ausreichen. Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über Creatures, Crime und Mystery.
Wir erzählen von Geschichte, Gegenwart und Grenzbereichen, mal real, mal unerklärlich.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was davon bleibt.
Wir sind Svea und Tim.
Und heute geht's nach Australien. So, Tim, heute wieder außerhalb unseres Festival-Specials, eine normale Folge in Anführungszeichen. Hier mal wieder der Hinweis an unsere ZuhörerInnen. Ihr könnt auch zu Zuschauenden werden auf unserem Instagram-Profil unter Radio Obscura Podcast, alles klein zusammengeschrieben. Genauso unsere Homepage radioobscura.de. Da findet ihr wieder passende Bilder mit Captions in den Bildern zu der Folge, damit ihr ungefähr einen Einblick habt. Wie geht's dir denn jetzt in der ersten normalen Folge nach den Festivalfolgen? Hast du noch einen Kater?
Ich hatte sehr viel Kopfschmerzen in dieser Zeit. Das war daran lag, dass es irgendwie zwischen 40 Grad und dann krass abkühlend Gewitter. Mhm. Also es hat sich wirklich wie ein Festival angefühlt. vom Körperlichen her. Man stinkt, man schwitzt. Also wir haben heute Glück, jetzt wo wir hier aufnehmen, ist das erste Mal seit Tagen unter 30 Grad. Ich glaube, wir haben 29 heute. Ist relativ angenehm.
Ich finde es super.
Ja, also es könnte noch ein bisschen kühler, aber hier in der Wohnung geht's. Aber wirklich jetzt... Was man ja nicht sieht oder hört, wenn man unsere Folgen hört, ist, wie nass es auf den Kopf wird, wenn man Kopfhörer auf hat und bei 39 Grad eine Folge schneidet. Das, ja, also es hat sehr viel Spaß gemacht, die Festivals. Ich hoffe, es hat auch da draußen allen gefallen. Auch unser kleines Festivalplakat, was jetzt auch alle Nicht-Instagrammer sehen können. Ich habe es bei Instagram hochgeladen. Dementsprechend ist das Bild jetzt auch zu sehen auf der Homepage. Also unser Festivalplakat mit den Bands, die wir uns da zusammengestellt haben, aus denen, die wir erwähnt haben in den Folgen. Das war ja vorher immer nur in den Stories und jetzt ist es quasi auch langfristig sichtbar, falls jemanden interessiert, was für Bands bei uns vorgekommen sind oder welche Bands wir selber in unser Partyzelt oder auf die Bühne geschickt haben. Ja, eine kleine Spielerei, aber wie gesagt, jetzt ist das Festival vorbei, die Hitze ist vorbei, jetzt geht's in den Winter nach Australien, wie ich gehört habe.
Ja, einmal noch kurz zu unserem Festival vielleicht. Mich persönlich haben viele Nachrichten erreicht, ob das ein fiktives oder ein reales Festival ist. Also nochmal an der Stelle, natürlich ist das fiktiv, außer ihr bittet uns drum.
genau, wir werden Kurt Cobain wiederbeleben für den Nirvana-Auftritt.
Wir versuchen es, mein Gott. Nein, aber ihr könnt natürlich immer sehr gerne auch unseren Instagram-Account zum Beispiel nutzen, um uns Meinungen und Eindrücke zu schicken. Wir freuen uns über Post. Wir haben nicht so viele Freunde, die uns Nachrichten schreiben, deswegen freuen wir uns auch, wenn ihr uns schreibt. Als uns. Jetzt können wir so, oh ja, lass uns mit so parasozialen Beziehungen anfangen und sagen, ihr seid alle unsere Freunde. Ich habe mich bei der Vorbereitung der Folge auch gefragt. Also du weißt ja schon, worum es geht.
Ja.
Hast du von dem Fall vorher schon mal gehört, bevor wir diese Folge aufgenommen haben?
Ja, ich kannte den Fall, aber ich habe gerade versucht herauszufinden, woher genau. Also war es eine Netflix-Doku, war es eine Prime-Doku, war es eine Sky-Doku, eine HBO-Doku, eine Disney-Plus-Doku, eine, was gibt's noch für Streaming-Dienste, ich will keine Werbung machen. Mhm. Also irgendein Streaming-Dienst hat, glaube ich mal, also nicht, vielleicht war es auch nicht mal eine komplette Serie nur zu diesem Fall, sondern innerhalb einer Reihe, keine Ahnung, mysteriöse Todesfälle oder Unsolved, gibt's ja auch diese Reihe, dass da mal in einer Folge um sie ging, aber ich, es kam mir auf jeden Fall bekannt vor, als du den Namen gesagt hast und ich dann halt geschaut habe, worum ging es da nochmal. Mhm. Aber ja, jetzt bin ich gespannt, weil natürlich die Doku ist jetzt dann, wenn dann schon länger her bei mir, dass ich jetzt nicht komplett präsent habe, was genau passiert. Aber ich habe, ja, ohne zu spoilern, ich habe ungefähr ein Bild, was da passiert, ja.
Okay. Weißt du denn noch, was deine Gedanken waren, als du das erstmal von dem Fall gehört hast? Also jetzt ohne den Feuer wegzunehmen, was genau passiert, weil ich zum Beispiel den Aspekt der Beziehungen super interessant fand und mich gefragt habe, das könnte genau so, wie die beiden sich kennengelernt haben, habe ich mir direkt so eine Geschichte wie bei Sex in the City oder so vorgestellt, weißt du? So ein richtig schönes 2000er, 2010er, was heißt das denn?
So wie so ein Rom-Com?
Ja genau, so ein Rom-Com-Drama, weißt du? Irgendwie fing das voll so an, hatte ich das Gefühl. Wie hast du das wahrgenommen?
Boah, weiß ich gar nicht, ich will jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen, was wir dann hinterher noch mal kurz besprechen können. Also ich, spoilerfrei, ich würde auch zweifeln, wie es die Familie tut, weil mich auch die Erklärung oder alle möglichen Erklärungen auch nicht so ganz zufriedenstellen und bin sehr gespannt, wenn ihr uns auch hinterher dann mal sagt, was eure Vermutung ist oder wie ihr es rekonstruieren würdet, was passiert ist. Das wäre, glaube ich, recht spannend, mal zu wissen, weil ich selber... Er kam nicht drauf und ja, vielleicht erzählst du uns einfach mal, was passiert ist, weil ich jetzt so viele Dinge sagen könnte, aber ich will es natürlich nicht schon vorher erzählen, was passiert, sondern ja, wir reden einfach hinterher nochmal.
Okay. Auf der Website, die ihre Familie später für sie anlegt, beginnt Phoebe Hanschucks Geschichte nicht mit dem 2. Dezember 2010, sondern mit einem frühen Morgen im Mai. Phoebe kommt am 9. Mai 1986 in Melbourne per Notkaiserschnitt zur Welt. Ein gesundes, starkes Kind, wie ihre Familie schreibt. In dieser Erinnerung liegt schon viel von dem, was später immer wieder über sie erzählt wird. Dass sie körperlich war, lebendig, impulsiv. Jemand, der sich nicht leicht in eine einfache Beschreibung einpassen lässt. Ihre Familie beschreibt sie als wildes Kind mit einer starken Fantasie. Sie liebt natürliche Orte, besonders das Meer, und bewegt sich gern draußen. Als Mädchen ist sie sportlich, schnell, körperlich präsent. Sie spielt Basketball und in der Erinnerung ihrer Familie gibt es diese kleine Szene, in der sie während eines Spiels gefoult wird und danach plötzlich anders spielt. Entschlossener, schneller, fast als müsste sie auf dem Feld sofort etwas richtigstellen. Für ihre Familie ist das typisch Phoebe. Empfindsam, aber nicht zerbrechlich. Freundlich, aber mit einem starken Sinn dafür, wann ihr oder anderen Unrecht geschieht. Später beschreiben Freunde und Medien sie als jemanden, der gern klettert, Kampfsport macht und draußen unterwegs ist. Solche Details sind wichtig, weil sie im Fall selbst später eine Rolle spielen. Phoebe ist keine Person, bei der man sich grundsätzlich schwer vorstellen könnte, dass sie irgendwo hinaufklettert oder ihren Körper einsetzt. Sie ist sportlich, aktiv, offenbar mutiger als viele andere. In ihrer Jugend ist Phoebe beliebt. Ihre Familie schreibt, sie habe gern Menschen um sich gehabt und ihre Freunde geliebt. Gleichzeitig gibt es Frühbrüche. Phoebe beginnt in jungen Jahren mit Drogen zu experimentieren. Sie kämpft mit Alkohol, auch weil sie ihn benutzt, um Ängste zu überdecken. Sie leidet unter Depressionen, nimmt Medikamente und sucht therapeutische Hilfe. Das sind keine Randnotizen, die man verschweigen sollte, nur weil sie unbequem sind. Sie gehören zu ihrem Leben. Phoebes psychische Belastungen werden später Teil der offiziellen Deutung, während ihre Familie immer wieder betont, dass daraus kein einfacher Schluss gezogen werden dürfe. In den Darstellungen der Familie bleibt Phoebe trotz dieser Belastung nicht auf Krankheit, Alkohol oder Instabilität reduziert. Sie wird als sensibel beschrieben, fürsorglich und künstlerisch begabt, mit einem verspielten Humor, mit einem starken Temperament. Sie liebt ihre Brüder, ist ihrer Familie gegenüber beschützend und hat ein besonders enges Verhältnis zu ihrer Großmutter. Sie hat Zukunftspläne. Ihre Familie schreibt, dass sie reisen und in Indien Hilfsarbeit leisten wollte. Das klingt nicht nach einem glatt sortierten Lebenslauf. Eher nach einem Menschen Anfang 20, der vieles gleichzeitig ist. Begabt, verletzlich, liebenswert, schwierig, voller Energie und manchmal von sich selbst überfordert. Als Phoebe Anfang 20 ist, arbeitet sie in South Yarra, einem inneren Stadtteil von Melbourne, an der Rezeption des Friseursalons Lindley Godfrey. Dort lernt sie 2009 Anthony Hamble kennen. Er ist Stammkunde, fast 40 Jahre alt, Eventpromoter, gut vernetzt und gesellschaftlich in anderen Kreisen unterwegs als sie. Sein Vater George Hamble ist ein ehemaliger Richter am Supreme Court von Victoria. Seine Stiefmutter Felicity Hamble, Richterin am County Court. Diese familiäre Verbindung wird später immer wieder erwähnt, manchmal sachlich, manchmal im deutlichen Misstrauen. Für Phoebes Leben bedeutet sie zunächst vor allem, der Mann, mit dem sie sich einlässt, kommt aus einem Milieu, das älter, wohlhabender und öffentlicher wirkt als ihres. Phoebe ist damals 23. Nach späteren Medienberichten sind sie und Anthony Hamble zunächst einige Monate zusammen, bevor sie im Oktober 2009 in seine Wohnung an der St. Kilda Road zieht. Das Gebäude heißt Balencia, ein modernes Apartmenthaus in Melbourne mit Concierge, Sicherheitszugang und einem geordneten Alltag. Phoebe lebt dort nicht allein. Sie lebt dort als jüngere Partnerin eines deutlich älteren Mannes, in einer Wohnung, die in späteren Berichten sehr unterschiedlich erinnert wird. Phoebe liebt offenbar Malerei, kreative Ordnung, persönliche Dinge. Über Anthony Hamble wird berichtet, dass er eine aufgeräumte, fast unbewohnte Ästhetik bevorzugt habe. Solche Gegensätze beweisen nichts. Aber sie erzählen etwas über den Alltag zweier Menschen, die in derselben Wohnung leben und offenbar sehr verschiedene Vorstellungen davon haben, wie sich ein Zuhause anfühlen soll. Über diese Beziehung gibt es unterschiedliche Stimmen. Sicher ist, Anthony Hamble ist zum Zeitpunkt ihres Todes Phoebes Partner. Und beide wohnen gemeinsam in den Balencia Apartments. Sicher ist auch, dass die Beziehung im Inquest, also der gerichtlichen Untersuchung von Phoebes Tod und in der späteren Berichterstattung eine Rolle spielt. Nach einem Bericht von Mary Claire Australia sagt Phoebes Mutter Natalie, ihre Tochter habe in diesem Umfeld getrunken, um mit sozialen Unsicherheiten klarzukommen. Der Saloninhaber Lindley Godfrey, der beide kannte, beschreibt Anthony Hamble später als kontrollierend. Phoebe habe ihn in den letzten 6 Wochen vor ihrem Tod mehrmals verlassen und sei wieder zurückgekehrt. Das sind Aussagen aus dem Umfeld, keine gerichtlichen Feststellungen einer Schuld. Diese Unterscheidung ist wichtig, weil der Fall später ohnehin genug Verdacht, Verletzung und Projektion anzieht. Auch Phoebes psychische Situation in dieser Zeit ist nicht einfach zu erzählen. Im Inquest wird von Depressionen und Alkoholproblemen gesprochen. Ein ABC-Bericht über die Anhörung im August 2013 hält fest, dass in einer Polizeiaussage von einer Vorgeschichte mit Depressionen, einem Alkoholproblem und Belastungen in der Beziehung die Rede war. Ein Jahr später, nach dem Abschluss des Inquests, berichtet ABC, dass Phoebe zum Zeitpunkt ihres Todes Stilnox, ein Schlafmittel mit dem Wirkstoff Zolpidem, ein Antidepressivum und Alkohol im Körper hatte. Ihr Blutalkoholwert lag bei 0,16. In Australien, wie in vielen anderen Ländern, liegt die Grenze fürs Autofahren deutlich niedriger. In der Berichterstattung wird deshalb häufig darauf hingewiesen, dass dieser Wert mehr als 3-mal über der dortigen gesetzlichen Fahrgrenze lag. Stilnox wird später zu einem zentralen Baustein der offiziellen Erklärung. Es geht dabei nicht einfach um ein Schlafmittel im allgemeinen Sinn. Zolpidem war in Australien schon vor Phoebes Tod umstritten, weil es mit ungewöhnlichem Verhalten in Verbindung gebracht wurde. Nach der Inquest griff ABCs Sendung 7:30 den Fall auf und berichtete über mögliche Nebenwirkungen, darunter Schlafwandeln und komplexe Handlungen, an die sich Betroffene später nicht erinnern. Eine Pharmakologin erklärt dort, dass ein kleiner Teil der Menschen besonders anfällig für solche Reaktionen sei, etwa durch Stoffwechselunterschiede oder Wechselwirkungen mit anderen Substanzen. Besonders problematisch sei die Kombination mit anderen Medikamenten und Alkohol. Genau diese Kombination steht später im Zentrum der Schlussfolgerung des Coroners. Für Phoebes Familie bleibt diese Erklärung schwer erträglich. Das liegt nicht nur daran, dass sie ihre Tochter anders sehen. Es liegt auch daran, dass Phoebe in den Erinnerungen ihrer Angehörigen kein Symbol für einen toxikologischen Befund ist. Sie ist die Enkelin, die ihrer Großmutter vertraut. Die Schwester, die ihre Brüder liebt. Die junge Frau, die reisen möchte. Die Künstlerin, die mit ihrer eigenen Unruhe lebt. Die Sportlerin, die im Basketball plötzlich schneller wird, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt. Der Fall beginnt also nicht mit einem Rätsel in einem Hochhaus. Er beginnt mit einer Person, deren Leben schon vor diesem Abend widersprüchlich war, aber keinesfalls leer. Am 2. Dezember 2010 ist Phoebe Hanschuk 24 Jahre alt. Sie lebt im 12. Stock eines Apartmenthauses an der St. Kilda Road in Melbourne. Sie hat eine Familie, die sich Sorgen um sie macht. Eine Beziehung, über die später viel gestritten wird, und eine medizinische Vorgeschichte, die von Ermittlern, Gutachtern und Medien immer wieder herangezogen wird. In ihrem Körper werden an diesem Tag Alkohol, Stilnox und ein Antidepressivum nachgewiesen. Das alles ist wichtig, aber es ist noch keine Geschichte mit einem Ende. Es ist nur der Zustand, in dem Phoebe in diesen letzten Tag hineingeht. Der Donnerstag, der 2. Dezember 2010, beginnt zunächst nicht wie der Anfang einer Geschichte, über die Jahre später Gerichte, Journalisten, Podcaster und Familienmitglieder diskutieren werden. Phoebe Hanschuk wacht in der Wohnung in den Balencia Apartments auf. Es ist ein gewöhnlicher Werktag in Melbourne. Ihr Partner, Anthony Hempel, verlässt im Laufe des Vormittags die Wohnung. Später wird er aussagen, dass Phoebe zu diesem Zeitpunkt unauffällig gewirkt habe. Nichts habe darauf hingedeutet, dass dieser Tag anders verlaufen würde als viele andere zuvor. Die ersten Stunden des Tages lassen sich nur bruchstückhaft rekonstruieren. Das wird später eines der Probleme der Ermittlungen sein. Es gibt Momente, die dokumentiert sind. Dazwischen liegen Zeiträume, über die niemand mit Sicherheit sagen kann, was geschehen ist. Einer dieser dokumentierten Momente beginnt mit einer Nachricht. Irgendwann im Laufe des Vormittags verschickt Phoebe eine SMS an mehrere Familienmitglieder gleichzeitig. Es ist keine Nachricht, wie ihre Familie sie normalerweise von ihr kennt. Sie schreibt: "Hi family, I'm in bed and I'm about to sleep. And when I wake, I will transform into the most incredible human being you've ever seen. Not. I will go to hospital. It's safer there and I hear the special tonight is tomato soup. Delicious, nutritious. I love you all very much, but not enough to send an individual text. Sorry about that, but time is sleep and I must be on my way. Merrily, merrily, merrily. Life is but a dream." Sinngemäß bedeutet dies: "Hallo Familie, ich liege im Bett und werde jetzt schlafen. Und wenn ich wieder aufwache, verwandle ich mich in den unglaublichsten Menschen, den ihr je gesehen habt. Oder auch nicht. Ich werde ins Krankenhaus gehen. Dort ist es sicherer und soweit ich gehört habe, gibt es heute Abend Tomatensuppe. Lecker, nahrhaft. Ich habe euch alle lieb, aber offenbar nicht genug, um jedem Einzelnen zu schreiben. Tut mir leid, aber Schlafe ist Zeit und ich muss jetzt los. Fröhlich, fröhlich, fröhlich. Das Leben ist nur ein Traum. XO." Die Nachricht wirkt sprunghaft, humorvoll an manchen Stellen, merkwürdig an anderen. Sie enthält Anspielungen auf ein Krankenhaus, auf Schlaf und auf den bekannten Satz "Life is but a dream" aus dem Kinderlied "Row, row, row your boat". Ihre Großmutter Janet Campbell reagiert sofort. Sie kennt Phoebe gut genug, um zu spüren, dass etwas an dieser Nachricht nicht stimmt. Später wird berichtet, dass sie sich Sorgen macht und versucht, genau herauszufinden, wie es ihrer Enkelin geht. Schließlich kontaktiert sie Anthony Hempel. Hempel befindet sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Er erklärt später, Phoebe habe auf ihn am Morgen völlig normal gewirkt. Die SMS habe er nicht gesehen. Er kündigt an, später nach Hause zu fahren und nach ihr zu sehen. Für die Familie endet die Sache damit nicht, aber sie eskaliert auch nicht. Niemand alarmiert die Polizei. Niemand fährt sofort zur Wohnung. Im Rückblick wirkt das verständlich. Familien verschicken seltsame Nachrichten. Menschen schreiben unter Alkoholeinfluss merkwürdige Dinge. Wer die Zukunft nicht kennt, liest solche Zeilen anders als jemand, der weiß, was am Abend passieren wird. Der nächste Zeitpunkt, den wir sicher kennen, stammt von einer Überwachungskamera. Gegen 11.44 Uhr wird in den Valencia Apartments ein Feueralarm ausgelöst. Die genaue Ursache spielt später keine große Rolle. Wichtig ist vor allem, dass der Alarm dazu führt, dass Bewohner das Gebäude verlassen. Auf den Aufnahmen der Sicherheitskameras ist zu sehen, wie Phoebe die Wohnung verlässt. Sie bringt ihren Hund nach draußen und bewegt sich vor dem Gebäude. Anschließend kehrt sie zurück. Diese Bilder sind von besonderer Bedeutung, weil sie die letzte gesicherte Sichtung von Phoebe Hanschuk darstellen. Danach wird die Rekonstruktion deutlich schwieriger. Niemand kann mit Sicherheit sagen, was sie in den folgenden Stunden tut. Es gibt keine weiteren bestätigten Aufnahmen von ihr außerhalb der Wohnung. Keine gesicherten Zeugenaussagen, die ihren Aufenthaltsort dokumentieren. Keine Telefongespräche, die einen klaren zeitlichen Ablauf liefern würden. Zwischen dieser Rückkehr ins Gebäude gegen Mittag und den Ereignissen des frühen Abends liegt ein Zeitraum von mehreren Stunden, der bis heute nicht vollständig rekonstruiert werden kann. Gerade deshalb bekommt jede Kleinigkeit später ein ungewöhnliches Gewicht. Wann wurde welches Glas benutzt? Wann entstand welcher Blutfleck? Wann wurde welcher Computer benutzt? Welche Nachrichten wurden geschrieben oder gelöscht? Fragen wie diese tauchen später immer wieder auf, weil die belegbaren Ereignisse dieses Tages erstaunlich selten sind. Sicher ist lediglich, dass Phoebe nach ihrer Rückkehr nicht mehr lebend gesehen wird. Während draußen der Nachmittag vergeht und Melbourne seinem normalen Alltag nachgeht, ergibt sich in den Ermittlungsakten langsam ein Zeitfenster, das später unzählige Male untersucht werden wird. Es beginnt um 11.44 Uhr mit einer jungen Frau, die nach einem Feueralarm in ihre Wohnung zurückkehrt. Und es endet irgendwann vor 19 Uhr. Irgendwo zwischen diesen beiden Zeitpunkten verschwindet Phoebe Hanschuk. Als Anthony Hampel an diesem Abend nach Hause kommt, ist Phoebe nicht da. Die genaue Uhrzeit wird in verschiedenen Berichten mit kurz nach 18 Uhr angegeben. Er startet zunächst keine Suchaktion und tätigt keinen Notruf. Phoebe ist erwachsen, sie kann die Wohnung verlassen haben, Freunde getroffen haben oder unterwegs sein. Auf den ersten Blick gibt es keinen Grund, sofort vom Schlimmsten auszugehen. Dann fällt ihm auf, dass etwas nicht stimmt. Später schildert Hampel den Ermittlern eine Wohnung, die anders aussieht als am Morgen. Auf dem Boden liegen Scherben. In der Wohnung befinden sich Blutspuren. Einige davon befinden sich auf einer Computertastatur und einer Computermaus. In späteren Berichten ist außerdem von Blut auf dem Boden die Rede. Noch etwas fällt auf. Phoebes Handtasche befindet sich in der Wohnung. Ebenso ihre Schlüssel. Das klingt zunächst banal. Wer seine Wohnung verlässt, kann das Gebäude auch ohne Schlüssel verlassen. Für die Rückkehr werden sie allerdings meist benötigt. Die Vorstellung, Phoebe habe das Haus freiwillig verlassen und sei einfach irgendwo hingegangen, wirkt dadurch weniger naheliegend. Auf einem Tisch stehen außerdem zwei Weingläser. Die Gläser werden später zu einem jener Details, die immer wieder auftauchen, weil sie Fragen aufwerfen, ohne sie zu beantworten. Ermittler sehen sie, Journalisten schreiben über sie, Angehörige sprechen darüber. Die Existenz der Gläser ist unstrittig. Weshalb sie dort stehen und wer daraus getrunken hat, lässt sich dagegen nicht eindeutig rekonstruieren. Zu diesem Zeitpunkt weiß allerdings noch niemand, welche Bedeutung diesen Gegenständen später zugeschrieben wird. Für Anthony Hampel ergibt sich zunächst ein anderes Problem. Phoebe bleibt verschwunden. Er beginnt nach ihr zu suchen. Dabei bewegt er sich nicht nur durch die Wohnung, sondern auch durch das Gebäude. Die Valencia Apartments verfügen über Concierge-Personal und gemeinschaftlich benutzte Bereiche. Irgendwo müsste Phoebe sein. Und währenddessen vergeht Zeit. Aus den später bekannten Abläufen ergibt sich, dass zwischen Hampels Rückkehr und dem Fund von Phoebe weniger als eine Stunde liegt. In dieser Zeit weiß niemand, wo sie sich befindet. Niemand meldet sie als vermisst. Niemand sucht außerhalb des Gebäudes nach ihr. Gegen 19 Uhr betritt eine Concierge-Mitarbeiterin den Müllraum des Gebäudes im Erdgeschoss. Der Raum gehört zu einem System, das die meisten Bewohner vermutlich kaum beachten. Auf jeder Etage befindet sich eine Einwurfklappe für Müll. Von dort führt ein senkrechter Schacht nach unten in den Sammelbereich des Gebäudes. Als die Mitarbeiterin den Raum betritt, bemerkt sie zunächst etwas Ungewöhnliches zwischen den Müllbehältern. Später wird berichtet, dass sie im ersten Moment glaubt, eine Schaufensterpuppe vor sich zu haben. Dann erkennt sie, dass dort ein Mensch liegt. Es ist Phoebe Hanschuk. Und niemand weiß, wie sie dort hingelangt ist. Die Polizei wird bald eintreffen. Spurensicherer werden die Wohnung untersuchen. Fotos werden angefertigt. Aussagen werden aufgenommen. Sachverständiger werden sich mit Blutspuren, Scherben, Computern, Mobiltelefonen und Überwachungskameras beschäftigen. Die große Frage, die sich alle stellen: Wie konnte Phoebe Hanschuk vom 12. Stock in den Müllraum des Gebäudes gelangen? Bevor wir versuchen können, zu verstehen, wie Ermittler diesen Todesfall später einordnen, müssen wir einen kurzen Schritt zurückgehen. Denn viele der Antworten, über die bis heute diskutiert wird, stammen nicht aus den ersten Polizeiermittlungen, sondern aus einer Institution, die es in dieser Form im deutschen Recht gar nicht gibt. Immer wieder wird in diesem Fall vom sogenannten Coroner gesprochen. Doch wer ist das eigentlich? Und welche Aufgabe hat ein Coroner, wenn ein Mensch unter ungewöhnlichen Umständen stirbt? Tim hat sich das angeschaut.
Coroner. Im Deutschen klingt das schnell nach Gerichtsmedizin oder Rechtsmedizin, also nach jemandem, der eine Leiche untersucht, Todesursachen bestimmt und vielleicht mit Skalpell und Obduktionsbericht arbeitet. Ganz falsch ist diese Nähe nicht, aber sie betrifft die Rolle nicht exakt. Ein Coroner ist in Australien kein Pathologe im klassischen Sinn und auch kein Ermittler der Polizei. Er ist ein unabhängiger gerichtlicher Amtsträger, der ungewöhnliche, gewaltsame, unerwartete oder ungeklärte Todesfälle untersucht. In Victoria, also dem australischen Bundesstaat, in dem Melbourne liegt, ist diese Aufgabe im Coroner's Act von 2008 geregelt. Der Begriff selbst ist deutlich älter als dieser Act. Er kommt aus dem englischen Recht des Mittelalters. Ursprünglich steckt darin das lateinische Wort Corona, also Krone. Der Coroner war im Mittelalter ein Amtsträger der Krone. In England wird das Amt häufig auf das Jahr 1194 zurückgeführt, auf die sogenannten Articles of Ear unter Richard I. Damals ging es nicht nur um Todesfälle, sondern auch um Interessen der Krone, um Eigentum, Strafverfahren und Kontrolle lokaler Macht. Der Coroner war also von Anfang an eine Figur zwischen Recht, Verwaltung und öffentlicher Ordnung. Aus dieser mittelalterlichen Herkunft ist in Australien ein modernes System der Todesfalluntersuchung geworden. Australien hat das Coroner-System aus der englischen Rechtstradition übernommen, aber in den einzelnen Bundesstaaten unterschiedlich organisiert. In Victoria gibt es seit dem 1. November 2009 den heutigen Coroner's Court of Victoria. Er wurde durch den Coroner's Act 2008 als spezialisiertes inquisitorisches Gericht eingerichtet. Inquisitorisch bedeutet hier nicht mittelalterliches Verhör, sondern der Coroner sucht aktiv nach den relevanten Fakten. Es geht darum, möglichst genau zu klären, was passiert ist. Das ist der wichtigste Unterschied zur Polizei. Die Polizei ermittelt ebenfalls. Sie sichert Spuren, befragt Zeugen, erstellt Berichte und kann Verdachtsmomente verfolgen. Aber die Polizei entscheidet nicht endgültig, wie ein ungeklärter Tod rechtlich und sachlich einzuordnen ist. Der Coroner kann die Polizeiermittlungen heranziehen, aber er ist nicht einfach deren Verlängerung. Er kann weitere Untersuchungen anordnen, Sachverständige hören, medizinische Gutachten auswerten und öffentlich festhalten, welche Schlussfolgerungen sich aus dem Material ziehen lassen. Der Unterschied zu einem Strafgericht ist genauso wichtig. Ein Strafgericht fragt am Ende, ob eine bestimmte angeklagte Person eine Straftat begangen hat. Dafür gelten hohe Beweismaßstäbe und das Verfahren ist auf Schuld oder Freispruch ausgerichtet. Ein Inquest funktioniert anders. Ein Inquest ist eine öffentliche Anhörung zu einem Todesfall oder manchmal auch zu einem Brand. Dabei soll geklärt werden, wer gestorben ist, wann und wo die Person gestorben ist, wodurch sie gestorben ist und unter welchen Umständen das geschehen ist. Der Coroner spricht keine Person schuldig. Er spricht auch niemanden frei. Er liefert ein Finding, also eine schriftliche Feststellung. Dieses Finding ist oft der Moment, in dem ein Fall für die Öffentlichkeit greifbar wird. Darin kann stehen, welche Todesursache angenommen wird, welche Ereignisse als wahrscheinlich gelten, welche Fragen offen bleiben und welche Empfehlungen sich daraus ergeben. In Victoria kann ein Coroner Empfehlungen an Ministerien, Behörden oder andere Stellen richten, wenn dadurch ähnliche Todesfälle in Zukunft verhindert werden könnten. Wer eine solche Empfehlung erhält, muss innerhalb von 3 Monaten schriftlich antworten und mitteilen, welche Maßnahmen ergriffen wurden oder werden sollen. Dadurch hat das Coroner-System eine zweite Funktion, die über den einzelnen Todesfall hinausgeht. Es geht nicht nur darum, eine Akte zu schließen, es geht auch darum, aus ungewöhnlichen oder vermeidbaren Todesfällen etwas für die öffentliche Sicherheit zu lernen. Deshalb können Coronial Findings später Änderungen bei Medikamentenwarnungen, Polizeiverfahren, Krankenhausabläufen, Brandschutz, Verkehrssicherheit oder Arbeitsschutz anstoßen. Der Coroner ist damit eine Art Schnittstelle zwischen Tod, Recht und Prävention. Für Angehörige kann ein Inquest trotzdem schwer auszuhalten sein. Er bringt Akten, Gutachten und Zeugenaussagen auf den Tisch, aber er gibt nicht immer die Art von Antwort, die eine Familie sucht. Manchmal bleibt ein Finding nüchtern, wo Angehörige mehr erwarten. Manchmal kann ein Coroner nur Wahrscheinlichkeiten formulieren. Und manchmal klafft zwischen einer offiziellen Feststellung und dem Gefühl der Hinterbliebenen eine Lücke, die auch ein öffentliches Verfahren nicht schließen kann. Im Fall Phoebe wird diese Institution zentral. Viele der Informationen, über die wir heute sprechen können, stammen aus dem Inquest und aus dem schriftlichen Finding des Coroners.
Als Ermittler beginnen, den Fundort zu dokumentieren, richtet sich ihr Blick schnell auf ein Bauteil, das die meisten Bewohner eines Hochhauses kaum wahrnehmen. Wer seinen Müll entsorgt, öffnet eine Klappe, wirft einen Beutel hinein und geht weiter. Mehr Aufmerksamkeit verlangt dieses System normalerweise nicht. Im Balenciaga-Gebäude an der St. Kilda Road sieht das nicht anders aus. Auf jeder Wohnetage befindet sich ein kleiner Entsorgungsraum. Hinter einer Metallklappe beginnt ein senkrechter Schacht, der den Abfall bis in den Sammelbereich des Gebäudes transportiert. Dort landet er schließlich in einem Raum im Erdgeschoss, in dem sich auch der Kompaktor befindet. Die Wohnung von Phoebe Hanschuk liegt im 12. Stock. Der Weg von dort bis zum Müllraum führt über ungefähr 131 Fuß, also gut 40 Meter senkrecht nach unten. Noch wichtiger als die Fallhöhe sind allerdings die Maße der Öffnung selbst. Denn eine der wichtigsten Fragen ist auch, wie man überhaupt in diesen Schacht hineinkommt. Nach den Angaben, die später im Inquest und in der Berichterstattung diskutiert werden, misst die Einwurföffnung etwa 14,5 mal 8,6 Zoll. Umgerechnet spricht das ungefähr 37 mal 22 Zentimetern. Also alles andere als die Maße einer komfortablen Tür. Es ist auch keine große Wartungsöffnung, sondern lediglich die Öffnung eines Müllschachs. Hinzu kommt ihre Position. Die Klappe befindet sich ungefähr auf Hüfthöhe. Wer etwas hineinwerfen möchte, hebt die Klappe an und schiebt den Müllbeutel nach vorne. Für normale Nutzung ist das praktisch. Für einen Menschen bedeutet diese Konstruktion etwas anderes. Man muss fast schon gezielt hineinklettern. Deshalb beginnt schon früh die Diskussion darüber, wie ein solcher Bewegungsablauf überhaupt ausgesehen haben könnte. Im Laufe der Jahre werden Journalisten, ehemalige Ermittler, Angehörige und Sachverständige immer wieder versuchen, sich diese Situation vorzustellen. Einige rekonstruieren die Maße des Schachts. Andere bauen Nachbildungen. Wieder andere betrachten die Fotos aus dem Gebäude und versuchen nachzuvollziehen, welche Körperhaltung notwendig gewesen wäre. Besonders häufig wird dabei eine Beobachtung erwähnt. Die Öffnung liegt nicht bodennah. Wer hineingelangt, fällt nicht einfach versehentlich hinein wie in einen offenen Schacht auf einer Baustelle. Zunächst muss ein erheblicher Teil des Körpers über die Klappe gebracht werden. Der ehemalige Ermittler Roland Legg beschreibt später ein weiteres Problem. Nach seiner Einschätzung drückt die geöffnete Klappe gegen den unteren Rücken und erschwert die Bewegung zusätzlich. Gleichzeitig fehlen im Inneren des Schachts stabile Griffe oder Trittflächen, an denen man sich festhalten könnte. Seine Einschätzung lautet deshalb, dass der Vorgang bereits für eine nüchterne und sportliche Person schwierig wäre. Auf der anderen Seite steht die offizielle Rekonstruktion des Coroners. Sie geht davon aus, dass Phoebe den Schacht selbst betreten hat. Nach dieser Rekonstruktion gelangte sie mit den Füßen voran in die Öffnung und rutschte anschließend in den vertikalen Schacht. Mehrere Berichte erwähnen später ausdrücklich, dass sie nach Auffassung des Coroners mit den Füßen zuerst gefallen sei. Der Schacht wird dadurch zum Mittelpunkt des gesamten Falls. Zwar gibt es dort weder viele Spuren, geschweige denn Zeugen. Doch am Ende ist die größte Frage immer noch: Wie gelangte Phoebe Handschuck durch eine Öffnung von ungefähr 37 mal 22 Zentimetern in eine Müllschacht 12 Stockwerke über dem Boden? Gefunden wird Phoebe, wie wir schon erwähnen, von einer Concierge-Mitarbeiterin, die den Raum betritt und zunächst nicht erkennt, was vor ihr liegt. Erst beim Näherkommen wird ihr klar, dass es sich um einen Menschen handelt. Nach dem Fund beginnt die Arbeit der Rettungskräfte und Ermittler. Schon bald wird deutlich, dass die Situation ungewöhnlicher ist, als es der erste Eindruck vermuten lässt. Denn obwohl Phoebe rund 40 Meter durch den Schacht gefallen ist, deuten die späteren Untersuchungen darauf hin, dass der Sturz selbst sie nicht unmittelbar getötet hat. Unten angekommen endet der Weg nicht einfach auf dem Betonboden. Der Schacht führt in den Bereich des Müllkompaktors. Dort werden die Abfälle gesammelt und verdichtet. Nach den späteren Untersuchungen landet Phoebe zunächst im Bereich des Kompaktors bzw. eines Müllbehälters. Die schweren Verletzungen an ihren Beinen entstehen dort. Mehrere Berichte beschreiben, dass ihr Fuß beinahe abgetrennt wird. Diese Verletzung führt schließlich zu dem massiven Blutverlust, der später als Todesursache festgestellt wird. Für die Ermittler ergibt sich insgesamt ein Bild, das den Fall noch bedrückender macht. Denn die Spuren im Müllraum sprechen dafür, dass Phoebe nach dem Aufprall noch am Leben war. Sie bleibt nicht dort liegen, wo sie zunächst landet. Nach den späteren Rekonstruktionen gelingt es ihr offenbar, den Müllbehälter zu verlassen. Irgendwann nach dem Sturz bewegt sie sich durch den Raum. Wie lange sie zu diesem Zeitpunkt noch bei Bewusstsein ist, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Auch über die genaue Dauer ihres Überlebenskampfes konnten die Ermittler keine belastbare Aussage treffen. Die vorhandenen Spuren legen jedoch nahe, dass sie versucht, Hilfe zu erreichen. Der Ausgang des Müllraums befindet sich nur wenige Meter entfernt. Für einen unverletzten Menschen wäre die Strecke in wenigen Sekunden zurückgelegt. Für jemanden mit einer zerstörten Beinverletzung und massivem Blutverlust wird sie unüberwindbar. Die Ermittler gehen später davon aus, dass Phoebe versucht hatte, sich in Richtung Tür zu bewegen. Sie schafft es jedoch nicht bis dorthin. Irgendwann bricht sie zusammen. Als die Concierge den Raum betritt, ist jede Möglichkeit einer Rettung bereits vorbei. Für die Polizei beginnt damit ein Fall, der auf den ersten Blick bereits ungewöhnlich wirkt. Eine 24-jährige Frau liegt tot im Müllraum eines Wohnhauses. Über ihr befindet sich ein 12-stöckiger Schacht. In ihrer Wohnung befinden sich Blutspuren, Scherben und Gegenstände, die Fragen aufwerfen. Noch am Abend des 2. Dezember 2010 treffen Ermittler, Spurensicherer und Gerichtsmediziner in den Valencia Apartments ein. Der Müllraum wird abgesperrt. Die Wohnung wird untersucht. Fotos werden angefertigt, Gegenstände dokumentiert und Spuren gesichert. Die Aufgabe der Ermittler ist zunächst dieselbe wie bei jedem ungeklärten Todesfall: herauszufinden, was passiert ist. Dabei müssen sie gleich mehrere Orte gleichzeitig betrachten. Da ist zunächst der Raum im Erdgeschoss, in dem Phoebe gefunden wurde. Dann der Schacht selbst, der den 12. Stock mit dem Kompaktorraum verbindet. Und schließlich die Wohnung, in der Phoebe zuletzt nachweislich gewesen ist. Zwischen diesen drei Orten versuchen die Ermittler, die letzten Stunden ihres Lebens zu rekonstruieren. Relativ schnell wird klar, dass es keine offensichtlichen Hinweise auf einen Kampf im Müllraum gibt. Die Aufmerksamkeit richtet sich deshalb zunehmend auf die Wohnung. Dort dokumentieren die Ermittler die bereits erwähnten Scherben, die Blutspuren sowie die Gegenstände, die sich noch in der Wohnung befinden. Auch Computer, Mobiltelefone und persönliche Unterlagen werden Teil der Untersuchung. Parallel dazu beginnen die forensischen Untersuchungen. Die Gerichtsmedizin soll klären, woran Phoebe gestorben ist. Toxikologische Analysen sollen zeigen, welche Substanzen sich zum Zeitpunkt ihres Todes in ihrem Körper befanden. Darüber hinaus wird untersucht, welche Verletzungen durch den Sturz entstanden sind und welche möglicherweise erst im Bereich des Kompaktors verursacht wurden. Während diese Untersuchungen anlaufen, versuchen die Ermittler, den zeitlichen Ablauf des Tages nachzuvollziehen. Dabei spielen die Überwachungskameras des Gebäudes eine wichtige Rolle. Die Aufnahmen helfen dabei, einzelne Bewegungen innerhalb des Hauses zu dokumentieren und bekannte Zeitpunkte miteinander zu verbinden. Ebenso werden Aussagen von Angehörigen, Freunden, Mitarbeitern des Gebäudes und Anthony Hampel aufgenommen. Aus vielen einzelnen Informationen entsteht nach und nach ein Bild dieses Tages, auch wenn große Teile der Stunden zwischen Mittag und dem frühen Abend weiterhin im Dunkeln liegen. Zu diesem Zeitpunkt existiert noch keine endgültige Erklärung. Die Ermittler betrachten verschiedene Möglichkeiten. Sie prüfen, ob es Hinweise auf eine Fremdverschuldung gibt. Sie beschäftigen sich mit der Frage eines möglichen Suizids. Gleichzeitig untersuchen sie, ob ein Unfall denkbar wäre. Keiner dieser Möglichkeiten kann unmittelbar ausgeschlossen werden. Mit jeder Untersuchung wächst jedoch die Bedeutung eines anderen Aspekts: Phoebes gesundheitlicher Zustand vor ihrem Tod. Die toxikologischen Untersuchungen zeigen später, dass sich Alkohol, das Schlafmittel Stilnox bzw. dessen Wirkstoff Zolpidem sowie ein Antidepressivum in ihrem Körper befanden. Diese Erkenntnisse werden für die weitere Einordnung des Falls zunehmend wichtig. Besonders die Kombination dieser Substanzen beschäftigt die Ermittler und später auch den Coroner. In den folgenden Tagen und Wochen füllen sich Aktenordner und Berichte mit Fotos und Gutachten. Polizeiermittler rekonstruieren Wege durch das Gebäude. Forensiker analysieren Spuren. Sachverständige bewerten medizinische Befunde. Nach außen wirkt der Fall zunächst wie eine ungewöhnliche Tragödie in einem Apartmenthaus von Melbourne. Doch je länger die Untersuchung dauert, desto deutlicher zeigt sich, dass nicht alle Beteiligten dieselben Antworten in diesen Akten finden werden. Nach dem Tod von Phoebe Hanschuk gibt es eine offizielle Untersuchung. Es gibt Akten, Aussagen, Gutachten und später ein Inquest. Trotzdem entsteht um den Fall eine zweite Ebene. Keine fertige Gegenerzählung, aber eine Reihe konkreter Punkte, an denen Familie, Journalisten und spätere Kritiker hängen bleiben. Einige davon stammen von Phoebes Familie, andere von Journalisten, wieder andere von ehemaligen Ermittlern, die sich später mit den Akten beschäftigen. Die meisten dieser Fragen beweisen für sich genommen nichts. Doch sie sorgen dafür, dass der Fall auch lange nach dem Ende der eigentlichen Ermittlung nicht verschwindet. Besonders häufig wird über die Überwachungskameras des Gebäudes gesprochen. Die Aufnahmen spielen von Beginn an eine wichtige Rolle, weil sie zu den wenigen objektiven Zeitmarken des Tages gehören. Die Kameras zeigen Phoebe beim Verlassen des Gebäudes während des Feueralarms. Sie zeigen ihre Rückkehr. Später wird diskutiert, welche Bereiche des Gebäudes überhaupt von Kameras erfasst wurden, welche Aufnahmen existierten und welche nicht. Aus dieser Diskussion entsteht über die Jahre ein regelrechter Mythos um die CCTV-Aufnahmen. In Internetforen, Medienberichten und Dokumentationen wird immer wieder darüber spekuliert, ob die Kameras sämtliche relevanten Bereiche abdeckten oder ob wichtige Bewegungen grundsätzlich nie aufgezeichnet wurden. Die Familie richtet ihren Blick dagegen vor allem auf die Wohnung. Dort befinden sich die bereits erwähnten Blutspuren. Blut auf dem Boden, Blut auf einer Tastatur, Blut auf einer Computermaus. Was genau ist in dieser Wohnung zwischen Phoebes letzter Sichtung und ihrem Tod geschehen? Diese Frage wird zu einer Diskussion, die den Fall bis heute begleitet. Ähnlich verhält es sich mit den digitalen Spuren. Im Laufe der Jahre geraten E-Mails, Mobiltelefone und Computer immer wieder in den Mittelpunkt von Berichten. Dabei geht es weniger um spektakuläre Einzelbeweise als um die grundsätzliche Frage, ob sämtliche verfügbaren Informationen vollständig ausgewertet wurden und welche Rückschlüsse sich daraus ziehen lassen. Besonders häufig taucht in den späteren Berichterstattungen ein zweites Mobiltelefon auf. Je nach Quelle wird unterschiedlich beschrieben, welche Bedeutung dieses Gerät gehabt haben soll, wie man bei Mary Claire Australia nachlesen kann. Für manche ist es lediglich ein weiterer Gegenstand in einem komplexen Ermittlungsverfahren. Für andere wird es zum Symbol einer Untersuchung, bei der ihrer Ansicht nach nicht alle Fragen beantwortet wurden. Gerade weil die Darstellungen voneinander abweichen, eignet sich dieses Detail kaum für einfache Schlussfolgerungen. Es zeigt jedoch, wie intensiv selbst scheinbar kleine Aspekte des Falls später diskutiert werden. Ein weiterer Faktor ist das öffentliche Bild von Anthony Hampel. bereits während der Berichterstattung über den Fall wird seine Person immer wieder thematisiert. Das hat verschiedene Gründe. Da ist zunächst der Altersunterschied zwischen ihm und Phoebe. Da sind die Aussagen aus ihrem Umfeld über die Beziehung. Und da ist seine familiäre Herkunft. Sein Vater George Hempel war Richter am Supreme Court von Victoria. Seine Stiefmutter Felicity Hempel, Richterin am County Court. Dadurch entsteht früh der Eindruck, dass sich der Fall nicht vollständig von gesellschaftlichen Fragen nach Einfluss, Macht und Beziehungen trennen lässt. Ob diese Vermutungen berechtigt sind, ist eine andere Frage. Wichtig ist zunächst nur, dass sie existieren. Anthony Hempel selbst wurde allerdings nie angeklagt. Er hat jede Beteiligung an Phoebes Tod bestritten und der Coroner fand keine belastbaren Hinweise darauf, dass er oder seine Familie in die Ermittlung eingegriffen hätten. In späteren Berichten taucht sein Name dennoch immer wieder auf. Nicht nur wegen Phoebe, sondern auch wegen des Todes von Bailey Schneider im Jahr 2018, mit der Hempel später zusammen war. Auch dieser Tod wurde offiziell nicht als Fremdverschulden bewertet. Deshalb bleibt Hempel in der öffentlichen Rezeption eine zentrale, aber juristisch nicht belastete Figur. Und so wächst das Misstrauen in Teilen der Öffentlichkeit mit jedem Jahr, in dem keine allgemein akzeptierte Antwort gefunden wird. Eine zentrale Rolle spielt dabei der ehemalige Ermittler Roland Legg. Legg war nicht an den ursprünglichen Ermittlungen beteiligt. Als er sich Jahre später mit dem Fall beschäftigt, äußert er jedoch öffentlich Zweifel an verschiedenen Aspekten der Untersuchung. Seine Kritik wird von den Medien aufgegriffen und verschafft dem Fall neue Aufmerksamkeit. Für die Familie wird er zu einer wichtigen Stimme, weil er Fragen formuliert, die sie selbst seit Jahren stellt. Für andere Beobachter bleibt er ein ehemaliger Ermittler, der dieselben Akten liest wie viele andere und daraus lediglich andere Schlussfolgerungen zieht. Hier liegt aber auch eine Besonderheit dieser Geschichte. Die offenen Fragen bilden kein geschlossenes Gegenmodell zur offiziellen Untersuchung. Sie ergeben keine alternative Geschichte, die alle Widersprüche auflöst. Vielmehr entsteht ein Netz aus Beobachtungen, Zweifeln, Vermutungen und Kritikpunkten. Manche davon lassen sich erklären, andere bleiben umstritten. Wieder andere werden mit jeder neuen Veröffentlichung erneut diskutiert. Am Ende dieser Entwicklung stehen zwei sehr unterschiedliche Perspektiven. Auf der einen Seite befinden sich die Ermittlungsakten, die versuchen, aus den vorhandenen Spuren einen plausiblen Ablauf zu rekonstruieren. Auf der anderen Seite stehen Angehörige, Journalisten und Kritiker, die dieselben Akten lesen und dabei Stellen finden, die für sie unbeantwortet bleiben. Fast 4 Jahre vergehen, bevor die öffentliche Aufarbeitung ihren Höhepunkt erreicht. Am 5. August 2013 beginnt vor dem Coroner's Court of Victoria das Inquest zum Tod von Phoebe Hanschuk. Zeugen werden aufgerufen, Sachverständige angehört, Ermittlungsakten ausgewertet und medizinische Befunde erneut diskutiert. Vieles davon ist bereits bekannt, anderes wird erstmals öffentlich. Für Phoebes Familie sind diese Anhörungen die Gelegenheit, Antworten zu bekommen. Für den Coroner Peter White geht es um eine andere Aufgabe. Er muss nicht klären, wer für Phoebes Tod moralisch verantwortlich ist. Er muss feststellen, was mit ihr passiert ist und welche Schlussfolgerungen sich aus den vorhandenen Beweisen ziehen lassen. Im Gerichtssaal treffen deshalb unterschiedliche Perspektiven aufeinander. Da sind die Ermittler, die ihre Arbeit erklären müssen. Da sind die medizinischen Sachverständiger, die über Verletzungen, Medikamente und Alkohol sprechen. Da sind Angehörige, die seit Jahren mit offenen Fragen leben. Und da sind Anwälte, die versuchen, Widersprüche aufzudecken oder Erklärungen zu verteidigen. Ein Schwerpunkt der Anhörung liegt auf der Rechtsmedizin. Sachverständiger rekonstruieren die Verletzungen, die Phoebe erlitten hat. Dabei geht es nicht nur um die Frage, woran sie starb, sondern auch um die Reihenfolge der Ereignisse. Welche Verletzungen entstanden beim Sturz? Welche wurden durch den Kompaktor verursacht? Welche Rückschlüsse lassen sich daraus auf ihrem Weg durch den Schacht ziehen? Auch die Toxikologie nimmt einen großen Raum ein. Zum Zeitpunkt ihres Todes befinden sich Alkohol, Zolpidem, besser bekannt unter dem Markennamen Stilnox, sowie ein Antidepressivum in ihrem Körper. Die Experten müssen deshalb nicht nur erklären, welche Substanzen nachweisbar sind, sondern auch, welche Wirkungen sie entfalten könnten. Besonders intensiv wird über Stilnox gesprochen. Das Medikament ist in Australien bereits seit Jahren Gegenstand von Diskussionen. In verschiedenen Ländern gibt es Berichte über Menschen, die unter dem Einfluss von Zolpidem komplexe Handlungen ausgeführt haben sollen, ohne sich später daran erinnern zu können. Während der Anhörung beschäftigen sich die Beteiligten deshalb mit einer Frage, die weit über den Fall Phoebe Handschuk hinausgeht. Wie vorhersehbar ist menschliches Verhalten unter dem Einfluss solcher Medikamente überhaupt? Mehrere Sachverständige erläutern die bekannten Nebenwirkungen. Dabei geht es um Schlafwandeln, Verwirrungszustände und automatisierte Handlungen. Gleichzeitig weisen andere Experten darauf hin, dass sich solche Reaktionen nicht bei jedem Patienten zeigen und dass Alkohol die Situation zusätzlich komplizieren kann. Neben den medizinischen Fragen beschäftigt das Gericht auch eine ganz praktische Herausforderung. Der Müllschacht existiert schließlich nicht nur auf Fotos und Bauplänen. Er ist ein realer Ort mit konkreten Maßen. Deshalb werden verschiedene Rekonstruktionen und Demonstrationen diskutiert, die zeigen sollen, wie eine Person überhaupt durch die Öffnung von ungefähr 37 x 22 cm gelangen könnte. Dabei prallen erneut unterschiedliche Einschätzungen aufeinander. Einige Beteiligte halten den Vorgang für schwierig, andere für grundsätzlich möglich. Wieder andere bezweifeln, dass eine Person unter den bekannten Umständen freiwillig oder unbeabsichtigt in den Schacht geraten könnte. Die Anhörungen lösen diesen Konflikt nicht auf. Sie machen ihn lediglich sichtbar. Auch Angehörige kommen zu Wort. Ihre Zweifel verschwinden durch die Jahre der Ermittlungen nicht. Im Gegenteil, viele der Fragen, die sie seit 2010 stellen, begleiten sie weiterhin in den Gerichtssaal. Die Familie möchte verstehen, weshalb bestimmte Spuren so interpretiert wurden. Sie möchte wissen, wie alternative Möglichkeiten geprüft wurden. Und sie möchte erfahren, warum manche Schlussfolgerungen überzeugender sein sollen als andere. Peter White hört sich alle diese Positionen an. Über Wochen entsteht ein Bild aus Zeugenaussagen, Gutachten, Fotografien, toxikologischen Befunden, Ermittlungsberichten und technischen Analysen. Keine einzelne Aussage entscheidet den Fall. Keine einzelne Spur liefert plötzlich die Antwort. Die Aufgabe des Coroners besteht darin, aus der Gesamtheit dieser Informationen eine nachvollziehbare Feststellung zu formulieren. Als die Anhörungen enden, liegen tausende Seiten an Material vor. Jetzt muss Peter White entscheiden, welches Bild sich aus all diesen Puzzleteilen ergibt. Und diese Entscheidung wird den Fall noch lange begleiten. Am Ende des Inquests steht keine spektakuläre Enthüllung. Es gibt kein überraschendes Geständnis, keine neue Zeugin, kein verborgenes Video, das plötzlich alles erklärt. Stattdessen veröffentlicht Coroner Peter White am 10. Dezember 2014 seine schriftliche Entscheidung. Sie umfasst hunderte Seiten an Aussagen, Gutachten, Polizeiberichten und Analysen. Nach fast 4 Jahren Untersuchung kommt er zu einem Ergebnis, das bis heute umstritten bleibt. Peter White schließt Fremdeinwirkungen als Todesursache aus. Es gibt keine belastbaren Hinweise darauf, dass eine andere Person Phoebe Handschuk in den Müllschacht gedrängt, getragen oder anderweitig gegen ihren Willen dorthin gebracht hat. Die vorhandenen Spuren reichen aus seiner Sicht nicht aus, um eine solche Annahme zu stützen. Ebenso verwirft er die These eines vorsätzlichen Tötungsdelikts. Auch ein Suizid hält White nicht für wahrscheinlich. Die Familie hatte diesen Punkt bereits früh betont. Trotz ihrer psychischen Belastung, ihren Depressionen und ihrer Alkoholprobleme sehen Angehörige keinen Hinweis darauf, dass Phoebe ihr Leben beenden wollte. In diesem Punkt gelangen Familie und Coroner letztlich zum selben Ergebnis. Peter White kommt zu dem Schluss, dass die vorhandenen Beweise nicht dafür sprechen, dass Phoebe mit Suizidabsicht gehandelt hat. Damit bleibt eine dritte Möglichkeit: ein Unfall. Die offizielle Rekonstruktion geht davon aus, dass Phoebe am Nachmittag oder frühen Abend allein in der Wohnung war. In ihrem Körper befanden sich Alkohol, Zolpidem, also Stilnox, und ein Antidepressivum. Ihr Blutalkoholwert lag bei 0,16. Während der Anhörung hatten mehrere Sachverständige erläutert, dass insbesondere die Kombination aus Alkohol und Zolpidem problematisch sein kann. Das Schlafmittel spielt deshalb eine zentrale Rolle in der Entscheidung. Peter Wilde übernimmt nicht die Vorstellung eines klassischen Schlafwandelns, wie man es aus Filmen kennt. Die offizielle Erklärung ist differenzierter. Die Gutachter sprechen von einem Zustand eingeschränkter Wahrnehmung, von Verwirrung, Desorientierung und sogenannten komplexen, automatisierten Handlungen. Gemeint sind Verhaltensweisen, bei denen Menschen offenbar zielgerichtet handeln können, ohne ihre Umgebung vollständig wahrzunehmen oder sich später zuverlässig daran zu erinnern. Während des Inquests werden zahlreiche wissenschaftliche Berichte und medizinische Erfahrungen zu Zolpidem diskutiert. Einige betreffen Menschen, die unter dem Einfluss des Medikaments Auto gefahren sind. Andere berichten von nächtlichem Kochen, Telefonieren oder Verlassen der Wohnung. Nicht jede Fachperson bewertet diese Fälle gleich. Dennoch akzeptiert Peter Wilde die grundsätzliche Möglichkeit, dass ein solcher Zustand auch bei Phoebe vorgelegen haben könnte. Seine Rekonstruktion lautet deshalb sinngemäß: Phoebe befand sich in einem durch Alkohol und Medikamente beeinflussten Zustand, verließ ihre Wohnung, gelangte in den Müllraum des 12. Stocks und kletterte selbstständig in den Schacht. Dabei handelte sie weder mit Suizidabsicht noch unter dem Einfluss einer anderen Person. Der anschließende Sturz und die Verletzung führten zu ihrem Tod. Für viele Menschen ist genau dieser Punkt der schwierigste Teil der Entscheidung, denn die offizielle Erklärung beantwortet zwar die Frage, weshalb kein Verbrechen angenommen wird, sie beantwortet auch, weshalb kein Suizid angenommen wird. Sie verlangt jedoch gleichzeitig die Annahme, dass Phoebe eigenständig durch eine Öffnung von ungefähr 37 x 22 cm in einen Müllschacht gelangte. Peter Wilde hält dieses Szenario für möglich. Er verweist dabei auf die toxikologischen Befunde, die bekannten Wirkungen von Zolpidem, die Rekonstruktion des Schachts und das Fehlen belastbarer Hinweise auf eine andere Person am Tatort. Für den Coroner ergibt sich daraus die plausibelste Erklärung der vorhandenen Beweise. Wichtig ist dabei eine juristische Feinheit. Ein Coroner muss nicht jede theoretische Möglichkeit ausschließen. Seine Aufgabe besteht darin, auf Grundlage der verfügbaren Beweise die wahrscheinlichste Erklärung zu bestimmen. Die Entscheidung bedeutet also nicht, dass jede einzelne Minute des Tages rekonstruiert werden könnte. Sie bedeutet auch nicht, dass jede offene Frage beantwortet würde. Sie bedeutet lediglich, dass Peter Wilde nach Auswertung des gesamten Materials keine ausreichenden belastbaren Grundlagen für Suizid oder Fremdeinwirkung sieht. Damit ist das Inquest beendet. Offiziell gilt Phoebe Hentschuks Tod als tragischer Unfall. Für die Behörden ist der Fall damit weitgehend abgeschlossen. Für ihre Familie beginnt an diesem Punkt allerdings ein neues Kapitel. In den Akten steht nun eine Erklärung. Phoebes Mutter Natalie Campbell bedeutet die Entscheidung Peter Wildes aber kein Schlusspunkt. In Interviews macht sie immer wieder deutlich, dass sie die offizielle Erklärung nicht akzeptiert. Sie bezweifelt nicht, dass ihre Tochter Alkohol getrunken und Medikamente genommen habe. Sie bezweifelt auch nicht, dass Phoebe psychische Probleme hatte. Für sie ergibt sich daraus jedoch nicht automatisch die Schlussfolgerung, dass ihre Tochter allein und unbeobachtet in einen Müllschacht geklettert sein soll. In den Jahren nach dem Inquest spricht die Familie immer wieder mit Journalisten, unterstützt neue Recherchen und sammelt Informationen. Die Webseite, die sie für Phoebe einrichteten, dient dabei nicht nur als Erinnerung an ihr Leben, sie wird auch zu einem Ort, an dem Zweifel dokumentiert werden. Diese Zweifel treffen auf ein Publikum, das längst über Australien hinausgeht. Konkrete Medien greifen den Fall auf. Dazu gehören etwa die australische Frauenzeitschrift Mary Claire Australia mit dem Artikel The Death of Phoebe Hentschuk: Questions That Refuse to Go Away, news.com.au mit mehreren Rückblicken auf den Fall sowie der Podcast Phoebe's Fall des Journalisten Hadley Thomas, der 2016 von The Age und dem Sydney Morning Herald produziert wurde. Zeitungen veröffentlichen Rückblicke. Fernsehsendungen beschäftigen sich mit den offenen Fragen. Mit jeder neuen Darstellung wird eine neue Generation von Menschen auf die Geschichte aufmerksam. Am bekanntesten ist der erwähnte Podcast Phoebe's Fall. Über mehrere Folgen rekonstruiert das Team die Ereignisse, spricht mit Angehörigen, Ermittlern und Sachverständigen und arbeitet sich durch Akten, Aussagen und Widersprüche. Der Podcast erreicht ein großes Publikum und sorgt dafür, dass der Fall erneut in die Schlagzeilen gerät. Dabei entsteht ein interessanter Effekt. Viele Menschen hören die Geschichte zum ersten Mal, nachdem das Inquest längst abgeschlossen ist. Sie beginnen also nicht mit den Ermittlungen, sondern mit den Zweifeln. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum der Tod von Phoebe bis heute diskutiert wird. Der Fall besitzt keine einzelne offene Frage, die alles entscheidet. Es gibt keinen unbekannten Fingerabdruck, kein verschwundenes Geständnis, kein geheimes Dokument, das nur gefunden werden müsste. Stattdessen besteht die Geschichte aus vielen kleinen Fragen. Und je nachdem, wen man fragt, fallen die Antworten unterschiedlich aus. Puh. Ja, also war es eine harte Geschichte irgendwie. Ich finde es immer anstrengend auch, wenn wir über solche Fälle sprechen, weil es nicht irgendwie wie bei großen Katastrophen, ich finde, das ist natürlich auch sehr mitreißend oft, aber da ging es jetzt irgendwie um eine einzelne Person. Man hat so viele Informationen zu ihrem Leben nebenbei. Das finde ich schon immer dann nochmal eine Stufe krasser, einfach weil man das Gefühl bekommt, man kennt die Person ein bisschen besser. Wie geht's dir gerade so nach der Folge?
Ja, also ist ja auch, wie man rausgehört hat, der Familie wichtig, ne? Dass man weiß, wer sie war und nicht vergisst, wer sie war. Und ist hier oder in solchen Fällen vermutlich auch einfacher, die Person in Anführungsstrichen kennenzulernen, als jetzt bei, weiß nicht, 10, 12 Toten. Mhm. Und hier ist es genau das Gegenteil, dass man ja sehr nah an ihr dran ist oder mit ihr dran ist. Und das ist dann immer auch sehr, sehr traurig irgendwie. Also genau, man ist ja aber so ein bisschen hilflos, weil man kann jetzt auch nicht im Nachhinein, wenn man dann schlauer ist, hat es ja auch so, dass man jetzt im Nachhinein, man kennt dann alle Zweifel und sowas und kennt die Überlegungen und weiß dann vielleicht, was hätte anders laufen können. Aber wie gesagt, das weiß man ja mal erst dann, wenn es passiert ist. Das ist ja, also, ist ja auch im Alltag oft so. Was ich auf jeden Fall nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass Anthony quasi Phoebe verloren hat und dann ein paar Jahre später seine Partnerin auch stirbt.
Ja.
Also der hat den Namen erwähnt, ich habe den jetzt gerade verloren, den Namen, habe ihn jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Der Fall wurde ja auch quasi abgeschlossen, als er hat nichts damit zu tun. Wenn er jetzt, also er ist nie angeklagt worden dafür oder ist nicht verurteilt worden für irgendwas. Das heißt, wir gehen jetzt von seiner Unschuld aus und dann musst du auch mal in seiner Situation so sehen, wie schlimm muss das eigentlich sein, dass du jeweils deine Freundin stirbt. Phoebe durch offiziell erklärten Unfall. Und die zweite, habe ich gerade nicht mehr im Kopf, war es Selbsttötung oder was? Auch ein Unfall. Das ist ja auch krass. Das ist quasi der Blitz schlägt dann zweimal an derselben Stelle ein. Das ist schon hart. Aber jetzt, wo du dich damit befasst hast, finde ich immer interessant, welche drei Theorien ist für dich am plausibelsten? Der Unfall? Jemand hat sie quasi gezwungen? Oder sie hat selbst entschieden, darunter zu springen. Was fandst du ist beim Bearbeiten der Folge am plausibelsten?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich den Aspekt von diesem Medikament nicht, also das nicht unwichtig finde. Mein Gedanke war, dass es natürlich auch gut sein könnte, dass jemand, also warum hat sie dieses Medikament genommen? Hat sie das schon lange genommen? Das wissen wir eigentlich nicht. Sie wissen nur, dass sie Antidepressive benutzt hat, genommen hat. Aber es wurde jetzt nicht klar genannt, warum sie dieses Schlafmittel nehmen sollte, ne? Warum hat sie an dem Mittag Schlafmittel genommen? Also, was heißt Mittag? Am Tag Schlafmittel genommen. Mhm. Und dass das natürlich auch gut, eine gute Rahmensetzung von jemandem sein könnte, die sie doch zum Tode gebracht hat, ne? Also, ja. Ich glaube schon, dass das Schlafmittel damit eine Bedeutung hat, auf jeden Fall. Könnte mir aber auch vorstellen, weil, also, sie muss ja wirklich. Ein Unfall schließt sich komplett aus, also das kann ja nicht passieren, wenn sie mit den Füßen voran in diesen Schacht reingeklettert werden sein musste. Also wenn sie nicht irgendein Video drehen wollte für Instagram, wo sie aus diesem, das wäre natürlich krass, ne?
Ja. Übrigens, genau, wenn ihr euch das, also wir haben ein Bild von so einer Schachtrekonstruktion, wo da jemand reinklettert, haben wir auch auf Instagram und es gibt bestimmt auch auf YouTube so ein paar Rekonstruktionen, wo man sich das mal anschauen kann. Also wenn ihr euch das mal vorstellen wollt, bildlich oder auch im Bewegtbild, guckt da mal rein. Es ist wirklich sehr unwahrscheinlich, dass man da dass die Klappe aufmacht und versehentlich da reinplumpst mit den Füßen voran. Ich kann halt die Zweifel verstehen, die man hat, aber ich hätte die bei jedem Punkt, ne, wenn ich jetzt mal zwei Perspektiven nehme, die ich jeweils nicht komplett nachvollziehen kann und ich weiß ja auch nicht alles Inhaltliche von dem Fall, aber du hast einmal den Coroner und die Familie und du hast drei Theorien. Unfall, fremd oder selbstbestimmt. So, ne, dann kann man erstmal sagen, so als Corona gucke ich mir das alles an und denke mir, okay, für einen Unfall ist das zu gezielt. Und die Familie wird wahrscheinlich auch sagen, ja, für einen Unfall, also es ist unwahrscheinlich, dass man da reinsteigt. Wenn man jetzt aber diese automatischen Handlungen wirklich macht, das weiß ich nicht, ich habe nie Ceniblox oder wie das hieß, Stilnox genommen, um quasi fremd oder ferngesteuert zu sein. Wenn man da wirklich Auto fährt oder nächtliche Kochsessions, wie du ja gesagt hast, macht, dann hat man vielleicht wirklich mal so einen Moment, wo man snappt. Das ist ja immer so meine größte Angst, denn wenn man irgendwo an einer Brüstung steht oder irgendwo weit oben steht. Ich habe nicht Angst davor, dass es tief ist, sondern dass ich so einen Aussetzer habe und mir denke, weißt du was, hui,
dann runterspringe. Ich kenne das Gefühl, aber ja.
Da habe ich mehr Angst vor als vor der Tiefe selbst. Übrigens, ich glaube nämlich, dass eigentlich, wenn man nach unten guckt und denkt, wow, tief oder hoch, dass es nicht Höhenangst, sondern Tiefenangst ist. Müsste ich nochmal nachgoogeln.
Was ist denn denn Höhenangst, wenn man Angst hat?
Dass es etwas hoch ist. Wenn du vor einem Hochhaus stehst und denkst, wow, ich habe voll Angst, das ist voll hoch.
Aber warum?
Aber du stehst halt unten. Und wenn du oben auf dem hohen Hochhaus stehst und runter guckst, dann hast du Tiefenangst, weil es so tief nach unten geht. Das ist so wie Platzangst, glaube ich, die Angst vor weiten Plätzen ist und nicht vor Enge.
Wirklich?
Glaube ich, ja. Das wollte ich nämlich auch googeln vorher. Mm-mm. Also könnt ihr mal nebenbei, oder wir beantworten euch das gleich noch, wir googeln das gleich, oder Svea kann das mal kurz googeln, während ich jetzt hier wissenschaftlich aufarbeite, was passiert. Nein. Ja, also wenn das wirklich passiert, dass man da dann so ein Snap hat und einfach quasi so zombie-mäßig sowas macht, dann ist das natürlich irgendwie naheliegend.
Oh mein Gott. Sorry. Ja? Du hast recht. Platzangst beschreibt im medizinischen Kontext die Agoraphobie. Angst vor weiten Plätzen, Menschenmengen oder Situationen, aus denen eine Flucht schwerfällt.
Also auf dem Weihnachtsmarkt hast du Platzangst. Aber wenn du jetzt in einer kleinen Kammer bist, dann bist du, glaube ich, dann hast du ja nicht Platzangst.
Klaustrophobie.
Klaustrophobie, ja, stimmt. Ja. Und Höhenangst und Tiefenangst?
Das google ich eben. Obwohl, hier steht andersrum. Höhenangst, Fachbegriff Akrophobie, ist eine ausgeprägte und unbegründete Angst vor Höhen und dem damit verbundenen Absturz. So geht oft mit körperlichen Symptomen wie Schwindel, Herzrasen, Panik einher, bla bla. Also, das hört sich jetzt schon so an, als wäre das, wenn du oben stehst, Höhenangst.
Okay. Kannst du mal Tiefenangst kurz schauen?
Es gibt also unter Tiefenangst, auch Bathophobie genannt, versteht man die irrationale Furcht vor tiefen und dunklen Gewässern oder großen Abgründen im Wasser, auch als Thalassophobie bekannt.
Ah, okay.
Okay, ist es ähnlich auch, ne?
Aber dann gut, dann habe ich da nicht recht gehabt, dann bin ich vielleicht auch auf ein False oder ein Hoax reingefallen, wo das mal gesagt wurde. Aber das mit der Platzangst, das fand ich mal sehr interessant. Okay, genau, also jetzt mal diese drei Punkte. Ne? Also ein Unfall ist dann irgendwie so der einfache Weg raus, dass man sagt, so, sie hat die Sachen in sich gehabt, Alkohol und diese Drogen oder Mittel. Und macht das dann einfach, weil sie vielleicht denkt, weiß ich, eine Rutsche und ich rutsche da runter und irgendwas, was man halt denkt, ich weiß nicht, wie man unter diesem Einfluss dann, wie das passiert. Bei der Fremdeinwirkung würde ich mich fragen, okay, da gehen natürlich täglich Leute raus. Ihr habt das Haus vielleicht gesehen, das ist ja ein großer Komplex, wenn ihr auf Instagram das Bild angeschaut habt. Aber wenn CCTV halt eindeutig sagen kann, hier 11.44 Uhr läuft sie mit dem Hund raus, und kommt auch wieder rein. Würde mich fragen, wenn die letzte Sichtung ist, wie sie rausgeht mit dem Hund, wieso ist die letzte Sichtung nicht, wie sie wieder reinkommt? Das muss man ja auch gesehen haben. Aber dann hätte man ja auch gesehen, wer sonst noch so nach dem Feueralarm oder im Laufe des Tages ins Haus hineingeht. Wenn jetzt natürlich jemand mit einem Hoodie und einer Kapuze reingeht und kann Bewohner sein, muss aber nicht sein, haben die ja bestimmt alles untersucht, dass man ja gefunden hätte, wenn jemand ins Haus gelangt wäre, der da vielleicht nicht hingehört und das dann auch irgendwie wieder verlassen hat, was ja dann auch hätte gefilmt werden müssen, der oben bei Phoebe gewesen wäre. Die Familie oder die Mutter hat ja, glaube ich, auch die Vermutung gehabt, dass es vielleicht so um Drogen, glaube ich, so als Drogendeal-mäßig gewesen sein könnte. Dann könnte man jetzt sagen, sie hatte jemanden da, aber warum hat man den nicht gesehen auf den Kameras? Hat mit ihm Wein getrunken vielleicht, weil es waren ja zwei Weingläser. Vielleicht ein bisschen eskaliert, deswegen das Blut ist dann vielleicht ihres, weil da kam ja auch nichts mehr zu, ne? Es wird Blut gefunden, aber es spielt keine Rolle. Mhm. Das heißt, vielleicht hat er ihr dann, keine Ahnung, oder sie, wer auch immer, hat ihr dann, keine Ahnung, Gewalt angetan oder angedroht, weil er Geld haben wollte für irgendwas. Sie hat es nicht da und sie dachte, ne, mit einem Glas Wein, ein bisschen Talk, Und dann hat er sie vielleicht mit den Drogen, oder sie hat sie mit den Drogen vollgefüllt und dann gemeint, hier spring in den Schacht, weil du bist Müll, wenn du nicht zahlen kannst.
Das ist natürlich, finde ich, auch eine sehr interessante Frage, weil wie viel Blut war das denn? Also das ist auch interessant, ne?
Ja, aber es waren ja, glaube ich, nur ein paar Flecken auf der Tastatur, Maus und auf dem Boden, glaube ich, ne?
Das könnte auch Nasenbluten gewesen sein.
Oder sie hatte Nasenbluten und wollte dann ist deswegen an den Rechner, um es zu googeln, aber das hätte man ja auch rausgefunden, aber vielleicht hat den Rechner gar nicht mehr angemacht. Also da ist dann wieder so, das könnte das sein, aber wieso hat man dann keine zweite Person gesehen? Warum spielt das Blut keine Rolle? Ja, und bei Suizid, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie da reingeht.
Das ist doch, als ob man dann als Suizidversuch in den...
Ich würde sagen, wenn sie halt Schlaftabletten und Alkohol zu Hause hat, dann kann sie sich ja damit schmerzloser verabschieden als mit einem Sprung durch diesen Schacht, den sie überlebt mit zerstörten Beinen und dann zur Tür krabbelt, um doch noch Hilfe zu holen.
Nee.
Dann nimmt sie doch eher einen sicheren Weg, wo sie zu 100% davon ausgehen kann, dass es mit ihren Drogen und Alkohol funktioniert. Also sie hat dann irgendwie doch jede Theorie hat eine Schwäche.
Ich stand jetzt, meine Idee ist, sie hat geschlafen, sie war unter diesen Schlafmitteln, ist aufgewacht, ist irgendwie zum Laptop, hatte vielleicht Nasenbluten, keine Ahnung, woher das Blut kam. Das weiß ich nicht. Und dann ist sie in diesem Schlafwandel dahin. Warum sie diese Schlaftabletten genommen hat? Ob das ihr eigener Wille war oder nicht, das würde ich für mich noch zu fragen. Das ist meine Theorie, das ist natürlich jetzt nichts. Also auch natürlich an die Zuhörer, ich habe keine weiteren Daten als ihr. Das ist meine Idee. Falls ihr eine andere Idee habt, schreibt uns.
Genau. Genau, schreibt uns gerne bei Instagram oder auf anderen Wegen. Unsere E-Mail-Adresse in den Shownotes. Was ihr von dem Fall haltet, wie ihr das, was ihr denkt, was wahrscheinlich ist. Wie gesagt, vielleicht haben wir was übersehen, haben es gerade vergessen oder haben vielleicht auch beim Fall selbst einen Punkt übersehen oder überlesen, der vielleicht doch alles aufklärt. Aber andererseits, wenn die Familie selbst bis heute zweifelt, dann wird der Stand, den man ja so online sich googeln kann, erlesen kann, wahrscheinlich nicht so weit entfernt sein von dem, was auch die Familie weiß. Ja, und was ich auch weiß, ist, dass jetzt die Snacks kommen. Erstens, Australien hat kein einheitliches Corona-System. Jeder australische Bundesstaat hat eigene Corona-Gerichte und eigene Regelungen. Ein Corona in Victoria arbeitet also nicht automatisch nach denselben Verfahren wie ein Corona in New South Wales oder Queensland.
Zweitens, das Wort Corona ist über 800 Jahre alt. Der Begriff stammt vom englischen Crowner bzw. Corona und bezeichnet ursprünglich Beamte, die im Auftrag der Krone arbeiten. Das Amt entstand bereits im England des 12. Jahrhunderts unter König Richard Löwenherz.
Drittens, Müllschächte waren einst Luxus. In den 1920er und 1930er Jahren galten Müllschächte in Hochhäusern als modernes Komfortmerkmal. Sie sollten Hauspersonal ersetzen und Bewohnern Wege ersparen. Heute verzichten viele Neubauten auf solche Systeme, weil sie als Brand- und Hygienerisiko gelten.
Viertens, Phoebe war Schwarzgurt im Taekwondo. Viele Berichte konzentrieren sich auf ihren Tod. Weniger bekannt ist, dass Phoebe jahrelang Taekwondo trainierte und den schwarzen Gürtel erreichte. Freunde und Angehörige beschrieben sie als sportlich und körperlich fit. Genau deshalb wurde später auch diskutiert, wie ihre Fitness bei der Bewertung des Müllschachts und der offiziellen Rekonstruktion einzuordnen sei.
Fünftens, die Familie finanzierte eigene Untersuchungen. Natalie Henschuk verließ sich nicht nur auf die offiziellen Ermittlungen, sondern betrieb über Jahre eigene Recherchen zum Fall ihrer Tochter. Dazu gehörten Gespräche mit Journalisten, die Unterstützung unabhängiger Untersuchungen sowie die öffentliche Sammlung und Dokumentation von Informationen auf der Website der Familie.
Am Anfang dieser Folge stand ein Gebäude, das eigentlich nichts Besonderes ist. Ein Wohnhaus mit Fluren, Aufzügen und Wohnungstüren. Ein Ort, an dem Menschen nach Hause kommen, einkaufen gehen, fernsehen, schlafen und ihren Alltag verbringen. Die Klappe zum Müllschacht war für die Bewohner des Balenciaga-Gebäudes vermutlich jahrelang kaum mehr als ein Stück Metall an der Wand. Etwas, das man benutzt und sofort wieder vergisst. Doch heute kennt gefühlt die ganze Welt diesen unscheinbaren Schacht wegen eines einzigen Abends im Dezember 2010. Vieles fand im Laufe der Jahre seinen Weg hindurch. Befriedigende Antworten waren aber selten dabei. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns. Bis dahin.
Bleibt der DIN EN840 Normenreihe für fahrbare Abfallsammelbehälter treu?
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.
So, das ist das.